Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Heiko Metz.
Wir sind heute nicht, keine Ahnung, wo ihr gerade sitzt, nicht in Deutschland, sondern wir sind in Jericho, in Israel. Und zwar sind wir auch zeitlich ganz woanders, zur Zeit Jesu. Da war Jericho eine große, eine wichtige, eine prächtige Stadt. Das lag vor allen Dingen daran, dass rundherum die Gegend recht fruchtbar war und dort ein besonderes Gewächs wuchs, die sogenannte Balsamstaude. Das sagt uns jetzt nichts, aber daraus konnte man ganz wertvolles, wohlduftendes Öl machen und das brauchte man in Israel an ganz vielen Stellen. Jeder in Israel wusste, wenn er das beste Öl haben möchte, was wirklich gut riecht, was wirklich gut funktioniert, dann ist das made in Jericho. Und deswegen ging es der Stadt gut. Der Handel blühte, die Einwohner konnten Sicherheit, Wohlstand und Unbeschwertheit genießen. So im Umfeld galt Jericho sogar als Bild dafür, wie es aussieht, wenn Gott eine Stadt, eine Gruppe von Menschen so richtig segnet. Demgegenüber als scharfer Kontrast die Zöllner. Die Zöllner, die das Bild des Segens in den Augen von vielen Juden stören, wenn nicht gar kaputt machen. Denn Zöllner, das waren Juden, die sich mit der Besatzungsmacht, mit den Römern eingelassen hatten. Sie kauften von den Römern das Recht, Zollgebühren auf Ein- und Ausfuhr von Waren zu erheben. Und das war ziemlich lukrativ. Das Zollsystem der Römer war so kompliziert, dass niemand der einfachen Leute und Händler da überhaupt durchblickte und keiner wusste, was er eigentlich zu bezahlen hatte. Ich stelle mir das ein bisschen wie unser deutsches Steuersystem vor. Das heißt, am Ende konnten die Zöllner verlangen, was immer sie wollten, sie haben es bekommen. Und alles, was mehr war als das, was sie eigentlich hätten einnehmen dürfen, das ging in ihre eigenen Taschen. Als Jude dabei mitzumachen, als verlängerter Arm der Besatzer zu fungieren, die eigenen Leute über den Tisch zu ziehen, das kam bei den Juden nicht so gut an. Das galt als Verrat am eigenen Volk, am Volk Gottes. Zachäus ist einer dieser Zöllner. Er hatte sich die Zollstation in Jericho von den Römern gepachtet. Der rege Handel mit dem Balsamöl sorgte jeden Tag aufs Neue für klingelnde Kassen. Und so hatte er es mit viel Ehrgeiz, Härte und einigen Tricks am Rande der Legalität zu richtig viel großem Reichtum und Einfluss gebracht. Allerdings musste er dafür auch einen recht hohen Preis bezahlen. Zachäus war zur Zielscheibe des Volkszorns geworden. Er wurde mitverantwortlich gemacht für die schwierige wirtschaftliche Lage überall im Land. Sein Verhalten wurde als unsozial, als rücksichtslos gebrandmarkt. Und eigentlich wollte kein anständiger Jude irgendetwas mit so einem Betrüger und Verräter zu tun haben. Der gute Duft des Balsams, das soll wirklich so gewesen sein, erfüllte also die ganze Stadt bis an ihre Tore. Aber Zachäus, der dort am Tor in seiner Zollstation sitzt, den kann keiner riechen. Jetzt kann man sich ja mal fragen, warum hat der Zachäus das eigentlich gemacht? Er hätte sich ja denken können, dass er sich damit keine Freunde macht. Leider steht das nicht in unserem Text drin. Der einzige Hinweis, den die Bibel gibt, da steht, er war klein von Gestalt. Also vielleicht hatte er Minderwertigkeitskomplexe und versuchte die durch viel Einfluss, viel Geld zu kompensieren. Wenn ich ehrlich bin, erinnert mich das so ein bisschen an mich selber. Also jetzt nicht das mit dem Klein von Gestalt, aber ich habe auch oft das Gefühl oder die Angst, dass Leute mich schlechter, minderwertiger bewerten könnten, mit mir umgehen könnten, als das richtig ist, als ich das verdient habe, als ich das brauche. Und ich mache auch oft ziemlich dumme Sachen, damit Leute doch feststellen, wie groß, schön, toll ich eigentlich bin. Das wird euch ähnlich gehen. Zachäus ist also einer von uns. In Jericho verbreitet sich irgendwann die Nachricht wie ein Lauffeuer, Jesus kommt. Dieser Jesus, der Blinde und Lahme heilt, der predigen soll, als käme er direkt vom Himmel. Dieser Jesus, der Tote auferwecken kann, bei dem sogar Kinder wertvoll sind. Einige sagen ja, das wäre der Messias, auf den die Juden schon so lange warten. Dieser Jesus kommt nach Jericho. Und alle wollen ihn sehen, klar, Zachäus auch. Aber ihm ist auch klar, dass er zu klein ist, um irgendwo hinten etwas mitzukriegen. Eigentlich müsste er ganz vorne stehen, am Weg, da, wo Jesus entlang geht. Aber er weiß auch, dass ihn keiner dorthin durchlassen wird. Dass alle so tun werden, als hätten sie ihn weder gesehen noch gehört, eher die Reihen schließen werden, als ihn durchlassen. Also sucht er sich eine andere Möglichkeit, klettert auf einen Baum. Am Wegrand auf einen Maulbeerfeigenbaum. Die Bibel ist ja schon manchmal ein lustiges Buch. Ich hätte ziemlich gern gewusst, warum der Zachäus so ist, wie er ist. Es steht aber nicht drin. Auf welche Sorte Baum er klettert, das steht da. Und wenn man sich mit dem Maulbeerfeigenbaum ein bisschen beschäftigt, dann weiß man auch warum. Der kommt an ganz vielen Stellen in der Bibel vor und wird überall als unnütz, als wertlos, als Unkraut bezeichnet. Es gibt im Alten Testament sogar eine Stelle, wo steht, wer einen solchen Maulbeerfeigenbaum bei sich auf dem Grundstück stehen hat, soll ihn bitte wegmachen und einen ordentlichen Baum pflanzen. Eine Zeder zum Beispiel, die ist wenigstens wertvoll. Genauso wenig wie der Baum wertgeschätzt wurde, wurden auch seine Früchte wertgeschätzt, weil der Maulbeerfeigenbaum die Eigenschaft hat, die Früchte schon abzuwerfen, wenn sie eigentlich noch gar nicht reif sind. Die waren aber trotzdem wenigstens zu etwas Nütze. Denn die Armen, die sich sonst kein Essen leisten konnten, die sammelten diese Früchte ein und wurden satt. Da sitzt also der gering geschätzte Zöllner mitten im gering geschätzten Baum, neben der gering geschätzten Armenspeise. Das heißt, Zachäus sitzt eigentlich mitten in dem Elend, was er durch seinen hohen Zoll jeden Tag mit verursacht. Endlich ist es soweit. Jesus kommt nach Jericho hinein. Die Menschen stehen überall am Weg, jubeln, rufen ihm zu, wollen ihn berühren, haben Fragen. Hätte es Handys schon gegeben, alle hätten ein Selfie mit ihm gewollt. Und Jesus hat ein freundliches Lächeln für jeden, nimmt sich Zeit für jeden, der etwas von ihm möchte. Da spürt Zachäus auf einmal, dass ihn jemand anschaut. Und noch ehe er darüber nachdenken kann, wer ihn denn jetzt hier in seinem Versteck entdeckt hat, hört er Jesu Stimme. Zachäus, komm schnell vom Baum herunter. Ich möchte mit dir gemeinsam Abendessen. Bei dir zu Hause. Ich stelle mir vor, dass Zachäus sich kurz im Baum umguckt, ob da noch jemand sitzt. Und dann trifft ihn die Erkenntnis, dieser Jesus, von dem alle, die da stehen, was wollen, dieser Jesus hat ihn ausgesucht, mit ihm nach Hause zu gehen, ganz privat und mit ihm zu essen. Die Menschen in Jericho, die da an der Straße stehen, die können das kaum fassen. Jesus geht mit dem nach Hause? Weiß der denn nicht, was das für einer ist? Das soll der Messias sein, der sich mit so unreinen Leuten an einen Tisch setzt? Hätte es nicht jeder von uns hier viel, viel eher verdient, dass Jesus zu uns nach Hause kommt? Zachäus staunt auch nicht schlecht. Jesus sieht scheinbar über seine Mängel irgendwie hinweg, ist freundlich zu ihm, sitzt mit ihm am Tisch, als ob das Normalste von der Welt wäre. Und Zachäus geht die Frage nicht aus dem Herz, warum dieser Jesus so freundlich zu ihm ist, obwohl doch alle anderen ihn verachten. Irgendwann in dieser Begegnung mit Jesus muss es Zachäus klar geworden sein. Da ist nicht einfach irgendein berühmter Lehrer oder irgendein Promi zu ihm gekommen, sondern Gott besucht ihn persönlich zu Hause. Ohne dass er irgendetwas dafür getan hätte oder dass er Gott gesucht hätte, Gott hat Zachäus gesucht, kommt zu ihm nach Hause und zeigt ihm so seine Liebe. Und irgendwann darin muss Zachäus angefangen haben, sich zu fragen, ob sein Wert wirklich von Reichtum, von Macht, von Besitz abhängt? Oder ob das nicht vielleicht was damit zu tun haben könnte, dass dieser Gott ihn liebt, so wie er ist? Was ist es, was unserem Leben wirklich Wert verleiht? Diese Frage stellen wir uns ja alle immer wieder, ob bewusst oder unbewusst. Und wenn wir so rumschauen, kriegen wir auch ganz viele Antworten dazu. Schönheit ist wichtig, Beliebtheit, Macht, Erfolg, Besitz. Das zeigt sich schön in einer Frage, die wir erwachsene Kindern gerne stellen. Ein Junge wurde von einem Erwachsenen gefragt, was willst du denn mal werden? Und der Junge fragt zurück, warum muss ich denn etwas werden? Ich bin doch schon etwas. Und ich finde, er hat recht. Ich muss nicht immer etwas werden. Ich bin schon etwas. Ich darf so sein, wie ich bin. Der Psalm 139, der Vers 14, bringt das ganz wunderbar auf den Punkt. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Ich werde nicht erst wunderbar durch meine Leistung, durch kluge Gedanken, durch herausragende Fähigkeiten, durch eine schöne Frau, meinen Status oder durch meine Frömmigkeit. Und wenn ich ehrlich bin, ist das auch gut so, weil ich weiß, dass in meinem Leben ganz schön viel, ganz schön bruchstückhaft ist. Dass es da Licht und Schatten, hell und dunkel gibt, Schönes und Bitteres, Erfolg und Versagen. Aber in das alles rein gilt, du bist wunderbar gemacht. Gottes unumstößliches Ja, du bist wertvoll, gilt für alle Menschen. Auch für dich gilt, du bist wertvoll und nichts, was du tun kannst, wo du brillieren, Karriere machen, Dinge erreichen kannst, nichts davon kann deinem Wert bei Gott irgendetwas hinzufügen. Und andersrum, nichts, wo du dein Leben vor die Wand fährst, wo du Mist baust, wo du fies zu anderen bist, nichts von dem, was schieflaufen kann in deinem Leben, kann deinem Wert bei Gott irgendetwas abziehen. Du musst nicht erst etwas werden, du bist schon etwas. Du bist von Gott geliebt und deswegen bist du wertvoll. Jesus nimmt Zachäus so an, wie er ist, spricht ihm Wert zu und traut ihm zu, dass er seinem Wert entsprechend leben kann. Und diese voraussetzungslose Annahme, die verändert Zachäus tatsächlich. Zachäus erkennt, mir wird hier gerade etwas wahnsinnig Tolles, Großes geschenkt, was ich nicht verdient habe. Und das berührt ihn so sehr, dass er auch etwas verschenken möchte. Ich habe so viel, sagt Zachäus, ich lebe absolut im Überfluss. Die Hälfte meines Besitzes schenke ich den Armen. Und alle, die ich betrogen habe, werden von mir entschädigt. Ich glaube, dass das eine Erkenntnis ist, die eigentlich jeden treffen muss, der merkt, ich bin wertvoll, weil Gott mich liebt. Der nächste Schritt muss eigentlich zwangsläufig sein, Moment, wenn das für mich gilt, wenn das für mich stimmt, dann gilt das ja wahrscheinlich auch für alle anderen Menschen. Dann liebt Gott ja nicht nur mich, sondern alle so, dass wir wertvoll sind. Und dann möchte ich doch die anderen auch entsprechend behandeln. Jörg Zink schreibt einmal über das scheinbar Wertlose, über das Verlorene. Wer sind die Verlorenen? Ein Pfennig, der unter dem Schrank liegt, ist verloren, weil ihn dort keiner sucht. Ein Ring, der von einer Brücke in einen Fluss fällt, ist verloren, weil das Wasser über ihn hinwegströmt und der Sand ihn zuspült und es sich nicht lohnt, ihn dort zu suchen. Das ist entscheidend. Es lohnt sich nicht. Es ist zu mühsam. Wir Menschen geben dem, was wir für wertlos, für verloren halten, gerne einen großen Namen. Wir sagen Sachen wie die Hartz-IV-Empfänger, die schwer Erziehbaren, die Migranten, die Farbigen, die Kranken, die Behinderten, die Gutmenschen, die Armen, die Oberzöllner, die Reichen. Wir halten das Wertlose gern in großen Begriffen fest. Und das einzelne Schicksal, der einzelne Name verschwimmt komplett in diesem riesen Begriff. Deswegen ist unsere Welt voll von Namenlosen, von scheinbar unwichtigen Menschen, die natürlich alle einen Namen haben und die bei Gott wertvoll sind, nach denen aber keiner mehr sucht, weil wir den Eindruck haben, das ist aber anstrengend, das ist eigentlich doch auch zu nichts nütze. Das bringt doch nichts. Gott macht das komplett anders wie wir. Er gibt dem Verlorenen einen Namen, Zachäus. Gott sucht nie nach Kategorien, nach großen Begriffen. Gott sucht nicht nach Reichen, nach Oberzöllnern, nach Erpressern. Gott sucht konkret nach Zachäus, nach einzelnen Menschen. Und das, obwohl er weiß, dass Zachäus so lebt, wie er lebt. Gott, Jesus, spricht ihm Wert zu, gibt ihm seine Würde als Mensch zurück, geht nicht einfach an ihm vorbei, sagt kein Wort der Anklage, der Verachtung. Weil Gott Zachäus ansieht, weil er ihn bei seinem Namen nennt, erfährt Zachäus, wie er bei Gott gemeint ist, merkt, spürt Zachäus, dass er geliebt ist, dass er wertvoll ist, weil Gottes Liebe bleibt. Und dabei wird sein Blick auf sein Leben ein anderer. Zachäus will auf einmal seinen Wert bei Gott feiern mit seinem Leben und anderen zusprechen, anderen zeigen, andere erfahren lassen, dass sie bei Gott genauso wertvoll sind. Deshalb kehrt Zachäus um. Wir leben täglich in der Spannung zwischen Beruf und Familie, zwischen Bilanz und Moral, zwischen Geben und Nehmen, Haben und Wollen, jemand sein und jemand sein wollen. Und mitten in diese Spannung hinein ruft Gott dich bei deinem Namen, ruft dir zu, wie wertvoll du bist. Und weil das so ist, weil du bei Gott so wichtig und wertvoll bist, deswegen bist du gleichzeitig berufen, verantwortlich mit dir, mit deiner Zeit, mit deinem Geld, mit deinen Gaben und mit deinen Mitmenschen umzugehen. Du bist dazu berufen, deinem Wert entsprechend zu leben und andere ihren Wert erfahren zu lassen. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.egr.de.